Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Graysons, dem Snooker-Podcast in Deutschland, über den heute mal ein bisschen, in dem heute mal ein bisschen was anderes passiert. Wir werden einen Spieler sowas von abfeiern und damit habt ihr bestimmt überhaupt nicht gerechnet, nach dem, was gestern passiert ist. Die Q-School 2025 ist beendet, Turnier 2 ist gelaufen und er hat sich qualifiziert. David Grace, und jetzt, rate euch mal, dreht ein bisschen leiser eure Lautstärke. Hallo Kati?
Hallo Christian! David Grace zurück auf der Main Tour, das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's total und es war mit Ansage und es war so souverän. 4-0 in der letzten Runde, gefühlt 4-0 in allen Runden. Es war so toll, Christian!
Okay, ich höre so zwischen den Zeilen raus, dass du dich ein bisschen freust über dieses Ergebnis. Aber 4-0 in allen Runden war es nicht. Andrew Higginson war knapp.
Andrew Higginson war extrem knapp. Meine Güte, ne? Das war ein Entscheidungsframe. Huiuiui. Aber Andrew Higginson natürlich auch ein absolut veritabler Gegner für so ein Q-School-Match. Und ja, also als er es dann nochmal geschafft hat, den Entscheidungsframe zu erzwingen, da dachte ich mir auch so, okay, weil das hat er noch dazu mit der 65 gemacht, hatte damit die 66 von David gekontert, aber dann im Entscheidungsframe auch beide mit Chancen, aber David letztlich dann doch sehr souverän sich den geholt. Ja, aber ansonsten muss man schon mal sagen, 4-0 gegen Callum Beresford, 4-1, tut mir leid, Christian, gegen George Pragnell, ne? Der, also da hatte man auch ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Der hatte sich ein Frame auf Schwarz geholt, aber das war's dann auch. Dann, wie gesagt, das knappe Match gegen Andrew Higginson. Dann 4-0 gegen Barry Pinches. Die Snookerwelt bedankt sich ganz herzlich. Also da hat der David auch ganz aktiv zu meiner Agenda, gewisse Spiele einfach auch mal loszuwerden, beigetragen. Hat hier mit 4-0 gewonnen und da hat er wirklich gar nichts anbrennen lassen. Und das war so schön anzuschauen, weißt du? Und auch tatsächlich dieses Match gegen Jack Borwick, ne? Also hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber dann auch die 61 im dritten Frame, die 69 vor allem im vierten Frame. Also das war so herrlich, Christian. Also es war so souverän und so toll. Na, einer konnte ihn stoppen, das war Alexander Ursenbacher in der ersten Q-School und der hat sich dann ja auch wirklich qualifiziert wieder. Und jetzt in der zweiten Q-School konnte ihn niemand aufhalten und ja, ich kann nur sagen, ich hatte von Anfang an wirklich das Gefühl, habe ich ja vor der Q-School schon gesagt, ich bin da tiefenentspannt, weil er ist tiefenentspannt und der packt das und wir hatten unseren Spaß mit so ein paar Running Gags jetzt während der Q-School hin und her geschrieben und ja, also es war natürlich nervenaufreibend und ich konnte gefühlt auch also erst wieder ausatmen, als das Match vorbei war, obwohl es ein 4-0 ja war und bis auf den zweiten Frame, der wirklich auf Schwarz erst entschieden wurde, auch nicht mal knapp war und trotzdem, also ich war nervös, aber gleichzeitig ruhte ich auch in mir und irgendwie, ja, es hat sich ausgezahlt. Also David Grace wieder da, wo er hingehört, nämlich unter den Profis, ne? Jetzt wieder Duelle gegen Judd Trump im Tempodrom und was auch immer, nächster Judgment Day haben wir hoffentlich beide am Start, nicht gegeneinander, David Grace und Flo Nüssler. Also das sind schon traumhafte Aussichten auch mal im Snooker.
Es ist echt kurios, ne, dass das jetzt alles so super geklappt hat, endlich mal, nachdem wir die letzten Jahre teilweise sehr, sehr gelitten haben. Über zwei Matches von David würde ich gerne detaillierter sprechen noch. Also eins kommen wir gleich zu, aber weil du es jetzt angesprochen hast, Jack Borwick, der zweite Frame, das war schon ein Stück weit entscheidend, weil Jack Borwick, also ich muss sagen, ich hatte den vor diesem Turnier noch nicht auf dem Schirm. Ich habe den Namen, muss ich zugeben, vorher noch nie gehört. Auch nicht so beiläufig mal in Draws oder so. Also es ist ja so, dass man da mal öfter dann mal Namen hat. Ach, ja, den habe ich schon mal gelesen. Jack Borwick tauchte da überhaupt nicht auf. Aber der hat phasenweise richtig gut gespielt. Klar, sonst wäre er auch nicht ins Finale gekommen letztlich. Aber dieser zweite Frame war dann letztlich entscheidend.
Ja, das war. Das war ein ja, ach Gott. Also Christian, also für ernsthafte Berichterstattung bist du jetzt zuständig. Ich meine, mir dreht sich wieder der Magen um, nur wenn es da auf die letzte Schwarze ging. Aber ja, nein, David hat sich den geholt. Aber ja, was wolltest du dazu sagen?
Naja, also es war schon, Jack Borwick hatte ja einen gehörigen Vorsprung in dem Frame und dass Grace den noch geholt hat auf Schwarz, das war schon richtig, richtig gutes Break. mit dem er das gemacht hat. Und damit hat er ihm letztendlich auch so ein bisschen den Zahn gezogen. Danach ja dann nichts mehr anbrennen lassen. Aber es, also ja, wir müssen jetzt auch, glaube ich, nicht detailliert über irgendwie Matchverläufe sprechen. Das Zweite, über das ich reden wollte, war jetzt eher so, welchen Spieler könnte es sonst geben, der bei 0 zu 3 und gefühlt 0 zu 150 noch eine Viertelstunde weiterspielt.
Oh ja, um Gottes Willen war das nervig, oder? Ne, gegen Barry Pinches. Also ich hatte auch schon, muss ich sagen, hatte ich meine WhatsApp-Nachricht an David schon quasi so fertig getippt. Ne, und also meine Güte. Da muss man trotzdem noch weiterspielen, Barry Pinches. Kein Mensch braucht das. Und das war ja nicht, das war ja in jedem Frame so gefühlt. Ne? Also der erste Frame war ja auch noch knapp. Aber da dachte ich mir, okay, da ist der Barry Pinches, der ist jetzt schon geschlagen, ehrlicherweise nach Frame 1. Weil wenn er sich so einen Frame nicht holt, der wirklich, da stand ja Barry Pinches in großen Neonbuchstaben auf dem Tisch. Hat er nicht geschafft, sich den zu holen. Auch da, also David Gray ist cool geblieben. Bis zum letzten. Und dann konnte sich David ja im zweiten Frame schon mit der 63 so freispielen. Aber ja, immer wieder Barry Pinches, der noch 38 Snooker-Punkte sich holen wollte. Natürlich schaffst du das, Barry. Gar kein Problem. Meine Güte, das nervt doch wirklich. Also auch hier wieder spricht was dafür, dass wir den nicht mehr auf der Tour haben. Das hat nur Vorteile. Und ja, also da ist David auch so cool geblieben, ne? Der hat sich da nicht aufgeregt. Ich habe mich aufgeregt. Ich habe Sachen gegen den Fernseher geworfen wieder. Aber David hat sich nicht aufgeregt, ist super cool geblieben. 4-0. Also Barry Pinches hat es nicht einmal geschafft, irgendwie nennenswert Foulpunkte noch zu sammeln, um sich hier irgendwie nochmal in die Nähe eines Frame-Gewinns zu bringen nach dem ersten Frame. Also das muss man auch mal betonen. Also da ging nix, weil David einfach zu gut war, ne? Das ist halt einfach David Grace, ne? Der, also komm, das ist ein Top-Spieler.
Das ist es. Das hat er bei dieser Q-School wirklich auch unter Beweis gestellt. Also wie du gesagt hast, ein Sieg mit Ansage letztendlich. Und es ist tatsächlich, wie auch beim ersten Event, so gekommen, dass wir nicht wirklich viele von den alteingesessenen Spielern, von denen man vielleicht dachte, die holen sich eine Tourkarte, sich eine geholt haben. Es ist eine sehr ausgeglichene Q-School gewesen, finde ich. Zwei direkte Rückkehrer beim ersten Event, zwei direkte Rückkehrer beim zweiten Event und jeweils zwei Amateure. Insgesamt drei komplett neue Spieler, werden wir gleich noch drüber sprechen, ein Rückkehrer mit dabei. Also es ist eine insgesamt sehr ausgeglichene Q-School gewesen und wir haben einen Running Gag jetzt dann auch wieder zurück auf der Tour oder direkt wieder auf der Tour, den Herrn Lahnbums.
Ach, natürlich, Christian. Jetzt, wo es mit dem WLAN nicht geklappt hat, ne, bist du extra froh, dass Ian Burns sich durchgesetzt hat. Aber ich glaube, da sind sehr, sehr viele mit dir extra froh. Das war ja jetzt wirklich nicht mein Lieblingsfinale, weil Ian Burns packe ich auch in die Kategorie von Leuten, die ich auf der Tour nicht mehr sehen muss. Aber wen ich wirklich desperately auf der Tour nicht mehr sehen möchte, weil ich es nicht ertragen würde, ist Andrew Padgett. Ja, und den hat er rausgehauen mit 4 zu 1. Also in dem Fall bin ich wirklich der größte Ian Burns-Fan, den man sich vorstellen kann. Und wie er das auch gemacht hat, eine 85 direkt im ersten Frame, schon mal direkt eine Ansage gemacht, dann den zweiten Frame irgendwie unglücklich auf Schwarz verloren. Okay, das ist auch so ein typisches Ding in der Q-School, ne? Da muss man auch mal so ein Frame auf Schwarz bitter verlieren. Und dann nochmal zwei schöne Breaks und Andrew Padgett war weg vom Fenster, Gott sei Dank. Aber ich meine, Andrew Padgett, ganz ehrlich, also was hat der uns noch genervt hier gegen Ümüt, ne? Meine
Oh ja.
Güte, in der Vorschlussrunde war das bitter. 4 zu 3 hat er den Ümüt Dikme geschlagen. Oh, das hat mir wehgetan, der Seele, ne? Also, meine Güte. Ja, na klar, ich meine, Andrew Padgett, der kann schon leider, muss man zugeben, auch manchmal ein bisschen Snooker spielen. Hat er auch angefangen mit einer 93 direkt und damit kamen die Breaks jetzt nicht in der Höhe, wie er sie auch spielen kann, mit Sicherheit im Training. Aber, also das hätte wirklich nicht sein müssen, dieser Entscheidungsframe, oder? Ach, da erzwingt der irgendwie den noch
Ja.
so schön, auch einem relativ knappen sechsten Frame und dann, ach, Andrew Padgett gewinnt den. Also da wirklich, oh Gott, da ist mir wirklich übel geworden. Also nee, komm. Wir mit schon wieder so knapp dran und dann wieder ein Frame vom Finale entfernt quasi. Eieiei. Und dann ausgerechnet gegen Andrew Padgett. Wahnsinn. Das war extrem bitter, deswegen umso besser, dass Ian Burns den dann erledigt hat im Finale.
Aber wir können sagen, es war die beste, bei weitem beste Q-School, die Ümit Dekme je gespielt hat. Und sie war wirklich gut im ersten Event, nur zwei Frames entfernt vom Main-Tour-Ticket, jetzt wieder die Vorschlussrunde erreicht. Also es war nicht der Ümit, den wir häufiger in den letzten Jahren gesehen haben, sondern er war sehr, sehr konstant und sehr gut unterwegs und vor allem auch sehr nervenstark, hat einige Decider gewonnen, ja auch gegen Anton Kasakov diese Woche zum Beispiel, und er kann sich auf die Fahne schreiben. Und wer hätte das vor der Q-School gedacht, ne? Ümit Dikme beendet, vermeintlich, noch ist es nicht bestätigt, aber wohl die Karriere von Anthony Hamilton.
Das ist richtig. Das war natürlich auch nochmal ein wichtiger Sieg für den Ümit gegen Anthony Hamilton 4-2. Also das muss man auch erstmal schaffen. Und er hat da, und da hat man eigentlich gesehen, der Mann sollte mal Profi werden, das Match auch beendet mit einem Century Break. Also der letzte Frame von Anthony Hamilton, vielleicht in seiner, wahrscheinlich in seiner Profikarriere, da hat er keinen Punkt geholt und Ümit Dikme hat 100 glatt gemacht. Also das ist auch irgendwie, ist auch ein cooler Move. Leider haben ihm halt die coolen Moves wieder dann gefehlt, wenn es wirklich so richtig drauf ankam. Aber das war ein cooles Match. Das war ein Glanzstück von Ümit Dikme. Anthony Hamilton, der hatte seine Zeit und er hat uns beim German Masters auch viel Spaß gemacht. Natürlich ein Spieler, der auch die Snooker-Vergangenheit geprägt hat, aber für mich auch jemand, der mittlerweile einfach in die Snooker-Vergangenheit gehört. Beenden wir einfach mal seine Karriere, oder? Dann kann er sich nachher immer noch beschweren. Also Anthony Hamilton, danke für alles, was er für Snooker getan hat, auf der sportlichen, nicht auf der modischen Seite. Und wir wünschen ihm alles Gute für das, was kommt. Ne? Und für Ümit ging es dann weiter gegen Anton Kasakov, auch kein leichter Gegner, 4-3 im Entscheidungsframe. Und damit, und das ist eigentlich, finde ich, auch extrem beachtlich, ist die Nummer 1 in der Q-School Order of Merit. Ja, ist Ümit Dikme. Wahnsinn, oder? Unfassbar. Ja. Ümit Dikme, ich meine, ja, du würdest dich lieber qualifizieren, völlig klar. Und wenn du dich im ersten Event qualifizierst, bist du sogar richtig schlecht platziert auf der Order of Merit. Ist ja klar, weil du das zweite Event gar nicht mitgespielt hast. Aber gegeben, dass das jetzt halt nicht geklappt hat, Nummer 1 auf der Order of Merit für Deutschland, für Ümit Dikme, Wahnsinn. Das ist wirklich ein Achievement, ich finde es krass. Ich finde es krass, Christian. Und das Gute ist, nachdem wir ja so Kandidaten haben, die wirklich nicht alles mitspielen, Ronnie O'Sullivan, oder auch gar nicht mitspielen dürfen, aus anderen Gründen, ja, da ist, sieht es doch aus, als würde der Ümit auch mal mitspielen dürfen.
Genau, das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Wir werden ihn oft sehen, wenn er spielt, wahrscheinlich dann sogar schon in der Championship League, wo meistens sehr viele Nachrücker aus der Q-School mit dabei sind. Aber auch bei späteren Turnieren hat er sehr gute Möglichkeiten, ins Draw nachzurücken. Also wirklich, ja, ein Achievement auf jeden Fall, was man mitnehmen kann. Die anderen beiden Tourkarten, die dann noch vergeben wurden gestern in Leicester, die gingen an zwei erstmalige Profis, die wir jetzt sehen werden, und damit nicht an die eigentlichen Favoriten in den Finals. Dean Young hat verloren, hätte sich die Tourkarte direkt zurückholen können, vielleicht sogar müssen, gegen Fergal Quinn, und Rudion Jodin aus Lettland hat es leider auch verpasst, sich die Tourkarte zu holen. Hat 2-4 verloren gegen Conor Benzie. Und beides sind Namen, Fergal Quinn und Conor Benzie. Die hat man oft schon gesehen, so in Q-Tour, Q-School-Events, aber dann eher so dritte, vierte Runde mal, zweite, dritte Runde mal. Jetzt sind sie auf der Tour.
Herzlichen Glückwunsch, freut mich wirklich massiv für beide, auch wenn ich mir den Rodion Judin schon auch auf der Tour gewünscht hätte, und der ist ja auch mit dem Flo Nüssle gut befreundet, also das hätte mich sehr gefreut, wenn wir die beiden als dynamisches kontinentaleuropäisches Duo erlebt hätten, aber wenn du halt mit 2-0 in Führung gehst und dann mit 2-4 verlierst, dann kannst du auch, ja, brauchst du dich nicht beschweren, dass es da nicht geklappt hat, ne? Ja, also ich freue mich total für Conor Benzie, ist ja auch wirklich jemand, den wir schon mal in der Championship League, ne, erlebt hatten. Da hat er sogar gegen David Grace gewonnen letztes Jahr, möchte ich kurz sagen, und ein 2-2 gegen Mark Williams erreicht. Also ja, so jemand, den wir da immer mal wieder schon gesehen haben, und der jetzt mal so richtig als Profi dabei ist. Also ja, ich freue mich mega. Und Fergal Quinn, eigentlich eine ähnliche Geschichte. Ja, immer mal wieder schon erlebt, hatte bei der EM gegen Simon Lichtenberg verloren, also so jemand, den man aus solchen Kontexten auch kennt, ne? Hatte dann aber auch den Flo Nüssle bei der WSF Championship besiegt im Viertelfinale, und ist dann im Halbfinale gegen Gao Yang rausgegangen, ja? Also das sind auch Sachen, ne? Da klingelt es direkt, wenn man sich so, okay, ja, wow, das war schon eine Leistung. Der war auch in der Gruppe, lustigerweise, ne? Championship League. Gruppe 4 in Phase 1 letztes Jahr, das war eine Gruppe: Mark Williams, David Grace, Conor Benzie und Fergal Quinn. Und jetzt, gut, Mark Williams war nicht in der Q-School, aber alle drei anderen haben sich qualifiziert. Jetzt ist es verrückt, oder? Noch dazu im selben Q-School-Event. Also, das ist ja die Schicksalsgruppe der letztjährigen Championship League. Da müssen wir schauen, da picken wir uns dieses Jahr auch eine raus, Christian. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert.
Gruppe 4BYXZ, war jetzt nicht der Name von Elon Musk, nur im Kind, sondern wird eine Gruppe in der Championship League, wir werden sehen. Also, es sind schon Kuriositäten, aber ich versuche mir gerade vorzustellen, wie Mark Williams in der Q-School ist. Ist eigentlich auch ein lustiges Bild. Egal. So, das sind sie, die vier Tourkarten, die gestern noch vergeben wurden. Und jetzt kennen wir wahrscheinlich so gut wie alle Spieler, die 2025 auf der Tour dabei sein werden. Ein paar Folgen noch, wie das ja immer so ist. So Afrikameisterschaft und so weiter, das kommt ja immer alles recht spät. Ja, ich muss sagen, Kati, das war eine der entspanntesten Q-Schools, die ich in den letzten Jahren erlebt habe.
Ja, ich meine, Christian, wir werden auch älter.
Achso.
Nein, ich war jetzt wirklich bei David, war ich wirklich entspannt, obwohl es ins zweite Event reinging, weil der ist einfach so gut und ja, dann qualifizierte sich halt. Also fand ich super cool. Und ich meine, die Tour gewinnt dadurch, dass David Grace auf ihr ist, weil der ist einfach der netteste Typ, den es im Snooker überhaupt gibt. Ich empfehle nochmal die zweite Hälfte unserer tausendsten Jubiläumsfolge. Jetzt hat man ja
Oh ja.
Zeit, eine Saison ist vorbei. Da haben wir ein schönes Interview mit David Grace auch gemacht. Also wer jetzt den Hype noch nicht ganz versteht, ja, der sollte da wirklich mal reingucken, und reinhören und den David da ein bisschen kennenlernen, weil es gibt einfach keine netteren Snookerspieler auf der Tour. Und jetzt haben wir sogar David Grace und Flo Nüssle beide auf der Tour. Ich meine, das ist doch herrlich. Ich freue mich massiv auf die kommende Saison. Auch so schön, dass der Flo gar nicht in der Q-School dabei war, sondern dass sich das vorher schon geholt hatte. Also ja, es war wirklich mal relativ entspannt. Und jetzt haben wir Pause, Christian, oder? Jetzt haben wir doch tatsächlich ganze 20
Ja.
Tage Pause. Das gibt's doch nicht, bis die nächsten Qualis wieder anstehen. Und dann natürlich die Championship League. Keine Sorge, es kommt alles wieder. Ach, herrlich, ja. Schön. Aber das haben wir jetzt auch mal verdient, finde ich. Also Q-School, ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich blicke jetzt auch nochmal auf die Frauen-WM zurück. Und ich weiß nicht, ob man da nicht nochmal vielleicht am Timing in der Saison schrauben sollte. Also, es war schon vergleichsweise wenig los auf den sozialen Netzwerken. Und ich meine, die hatten super viele Leute, die sich das angeschaut haben. Aber also für mich persönlich jetzt so, da haben wir gerade einen Monat lang über die Profi-WM berichtet, oder? Dann Q-School, okay, das covern wir noch mit, völlig klar. Aber also dann so in diesem Blip, ne, wo alle mal sagen, okay, ach, jetzt brauche ich ja mal eine Pause von Snooker, dann die Frauen-WM zu machen, ich weiß es nicht. Könnte man vielleicht auch noch mal am Kalender ein bisschen drehen, aber das war ja im Snooker noch nie das Talent von irgendjemandem. Na, mal gucken, aber ich weiß
Das
nicht, wie hast du
stimmt,
das denn empfunden? Weil, also ich meine, Q-School, das ist man so gewöhnt, das kommt danach noch, aber es ist schön, dass man jetzt auch was gucken konnte, aber es ist ja gleichzeitig jetzt nicht so ein Event, wo du denkst, boah, jetzt müssen wir noch mal richtig hier auffahren. Aber der Frauen-WM, also ich muss sagen, also meine Energie hätte nicht für mehr Sendungen dazu gereicht, als wir gemacht haben.
ja, ja, das stimmt. Das Timing ist ein bisschen, naja, komisch. Aber ich muss sagen, also ich fand es eigentlich relativ gut gecovert, also vor allem halt auch von den Leuten, von denen man es halt auch dann auch erwartet, ne, Snooker Pro und so weiter. Also, und es war sehr viel los, auch in den Streams und in den und auch vor Ort. Also, ich glaube, da ist man auf einem sehr guten Weg. Was ich gut fand, ist, in den letzten Jahren hatte man dann nach der normalen WM auch immer noch so kurz diesen Hype um die Senioren-WM. Und das ist dieses Jahr, fand ich, sehr gut komplett untergegangen. Also, ich habe da zumindest in der deutschen Community sehr wenig drüber gelesen. Vielleicht lag es auch daran, dass dann so Konsorten wie Jimmy White und Ken Doherty direkt zu Beginn rausgegangen sind und haushohe Favoriten wie Joe Perry auch sehr früh die Siegel gestrichen haben. Elfie Burden hat das Ding übrigens gewonnen. Hat keiner mitgekriegt, glaube ich.
Ach doch, da stimmt, da, ja, richtig, ja, hab ich gehört.
Genau.
Aber ja, das stimmt schon. Ich meine, diese Senioren-WM, also man hat ja gefühlt bei der Profi-WM in der Berichterstattung der BBC schon die Senioren-WM, weißt du? Und also ich meine, ich verstehe es auch auf der einen Seite, weil man lässt halt im Crucible einfach den Tisch noch stehen. Das ergibt schon Sinn. Also,
ja.
Das ist ja jetzt nochmal was anderes, ne? Aber es stimmt schon, dass das ein bisschen overhyped war in den letzten Jahren. Das ist bestimmt auch eine Gaudi für die Leute, die hingehen. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn irgendwann David Grace oder so die Senioren-WM mitspielt, dann bin ich da auch am Start, ist ja völlig klar. Ja, aber im Moment sind halt unsere Lieblingsspieler da noch nicht dabei, weil ja auch so Leute wie Ronnie O'Sullivan und so sich weigern, ne, einfach alt zu werden und da mitzuspielen. Aber ja, stimmt, es ist ein merkwürdiges Event im Moment. Und ja, das ist, finde ich, zu Recht auch untergegangen. Da bin ich ganz bei dir. Ja.
Hatte man das Finale der Frauen-WM? War das nicht auch mal im Crucible? Oder wenn nicht, sollte es da eigentlich vielleicht auch nochmal sein, oder? Also das wäre doch mal eine gute Sache, glaube ich.
Ja, also klar, ich meine, natürlich träume ich auch von der Frauen-WM im Crucible bei ausverkauftem Haus die ganze Zeit. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, ne? Und man sieht halt im Moment leider, dass die, also leider, ich finde es schade, dass, also ich finde es toll, was in Asien passiert im Frauensnooker. Ich finde es schade, dass in Kontinentaleuropa und auch im UK so wenig passiert im Frauensnooker. Ne? Also wenn man jetzt nicht will, dass das komplett sich hier von diesem Kontinent verabschiedet, was die Topstars angeht, dann sollte man da jetzt dringend mal was tun. Hätte man vielleicht auch schon noch früher machen sollen. Es ist auch irgendwo nicht so ganz die Verantwortung des Weltverbands, finde ich jetzt, weil die bieten ja Turniere an. Da sind vielleicht doch eher noch die Landesverbände gefragt und die Sportförderung, aber der Zug, wenn man da noch aufspringen will, dann müsste man das bald tun, habe ich das Gefühl. Ja, also das heißt, ich würde die Frauen-WM sehr, sehr gerne im Crucible sehen, langfristig, wenn halt das nachhaltige Publikum auch in Europa da ist. Weil im Moment ist das Publikum in Asien und das ist doch super und Hauptsache es gibt Publikum, ehrlicherweise.
Das stimmt, ja. Ja, vielleicht auch nicht gleich die komplette WM, sondern wirklich vielleicht einfach nur das Finale oder so. Also ich meine, wenn man 7-mal bei einer einzigen Weltmeisterschaft eine Exhibition mit Steve Davis und Jimmy White machen kann, dann kann man auch mal eine Session Wendy Jahns gegen Mink Nutschahuta unterbringen.
Wunderbar.
Oder gefühlt 4 Sessions dann in dem Fall. So, das war's.
Ja, wie war denn eigentlich dein Crucible-Erlebnis nochmal, Christian, hier mit Hossein Wafai? Wenn du jetzt hier gerade, ne, Wendy Jahns und so, haha, ja, also wie war's denn bei dir?
Es war super, Mark Allen hat ein Maximum gespielt. Das ist das beste Maximum, was ich je gehört habe. Oder auf einem kleinen Bildschirm im Crucible gesehen habe. Nein, das war mega. In diesem Sinne, holt euch Crucible-Tickets fürs nächste Jahr oder fürs übernächste Jahr spätestens. Macht das einfach. Holt euch die Tickets. Alles andere organisiert sich dann drumherum, weil ihr es dann einfach organisieren müsst. Macht das einfach. Und wir machen jetzt Sommerpause und damit habt ihr Gelegenheit, die 1000. Folge von Total Graysons ganz oft zu hören. Und ja, Kathi, schönen Sommer.
Ja, dir auch, Christian. Vielen Dank. Und ich meine, bevor wir uns versehen, sprechen wir uns dann schon wieder. So ist ja nicht, ne? Die Sommerpause ist nicht so lange. Am 22. Juni geht es schon weiter. Und bis dahin entspannen wir uns etwas. Wunderbar. Danke euch für die ganze Unterstützung in unserer Jubiläumssaison, auch irgendwo bei Total Clearance mit der 1000. Folge. Ja. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist immer so schön, euch zu treffen, egal wo das ist, bei Turnieren, bei Exhibitions und so. Deswegen machen wir das, ne, Christian? Deswegen machen wir es und wir machen, glaube ich, nächste Saison auch noch weiter, oder?
Na, aber das auf jeden Fall. Damit war es das von uns für heute, für die Saison 24-25. Total Clearance sagt bis zum nächsten Mal und tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.